Paderborn, wir haben es eben schon gehört, ist gekennzeichnet durch die Mitte, durch eine Art Zwischenlage mit dem Ruhrgebiet im Westen, Sachsen und Thüringen im Osten. Überall hier rauschen die Wasser der Pader, ihre Arme, Becken und Quellanlagen durchziehen die Stadt mit kühler Heiterkeit und viel Grün an den Ufern. Und weil das städtische Zentrum drumherum im Zweiten Weltkrieg zu 80% zerstört worden ist, drängen sich auch die Ergebnisse des Wiederaufbaus entsprechend massig in den Blick. Nicht nur beim kolossalen Dom ist das so, der noch in den 40er Jahren wieder heilgemacht worden ist. Trotzdem gibt sich, und auch das ist schon angeklungen, die 140.000 Einwohnerstadt mächtig traditionsbewusst. Wir nehmen Sie mit zu einem Rundgang.
Das ist das Zentrum von Paderborn. Wie Sie hören, hören Sie nicht viel. Das Zentrum von Paderborn, mehr oder weniger der alte Kern im Inneren der Wallanlagen, ist verkehrsberuhigt. Frauke Schäfer.
Ja, wir haben ja hier die Einkaufsstraße, die in einen Doppelplatz mündet, Marienplatz und Rathausplatz. Und wir haben jetzt den Rathausplatz erreicht und wir stehen vorm Rathaus. Anfang 17. Jahrhundert, eine prächtige Fassade im Stil der Weserrenaissance, weiß und grau die Farbgebung. Ja, und was wir hier hören, ist der alte Brunnen, Teil der alten Wasserversorgung, der unsere Hintergrundmusik dann bildet.
Das Rathaus ist dreischiffig. Dem Hauptgiebel sind rechts und links zwei kleinere Giebel zugeordnet, die zwei Galerien überdecken, in denen früher Gerichtsverhandlungen stattfanden. Paderborn ist in den letzten Kriegswochen zu 85% zerstört worden. Die reichen alten Häuser, der Dom, die Kirchen, alle wurden in Mitleidenschaft gezogen. Unterhalb des Domes gibt es noch ein paar Fachwerkhäuser, die den Feuersturm überstanden haben. Sie liegen idyllisch an einem Quelllauf der Pader und es heißt, in früheren Zeiten sei die Straße davor nicht gepflastert, sondern nur mit Bohlen belegt gewesen. Die Leute mochten das, so hörten sie nachts jeden Schritt. Heute ist die Straße gepflastert, aber die Hinterhöfe und ihre Gärten sind einen Blick wert. Hier wuchert, grün überwachsen, eine kleine, heimelige Welt. Auf dem Kamp, das ist eine Straße, steht die Theologische Fakultät, ein weißer Trutzbau, der eckig und kantig einen kleinen Platz beherrscht. Die Portale sind aufwendig geschmückt, eine Tür ist mit einem ochsenblutroten Steinschmuck eingefasst und darüber steht Collegium Societatis Jesu, das Kolleg der Gesellschaft Jesu.
Es wurde ein Kolleg gegründet, gestiftet von Dietrich von Fürstenberg und genauso eine Universität. Die Universität war die älteste in Westfalen, 1616 gegründet. Und es gibt diese alte Universität heute noch, aber in einer veränderten Form. Wir lesen da Theologische Fakultät Paderborn, sozusagen eine private Hochschule. Der Herr Erzbischof hat hier zu sagen und sie dient in erster Linie der Ausbildung des Priesternachwuchses.
Einer der Lehrer dieser Hochschule wartet auf der anderen Straßenseite. Er steht auf einem kleinen Sockel, sehr hager, vornübergebeugt, mit wehendem Mantel.
Das ist das Standbild von Friedrich Spee von Langenfeld. Er war Jesuit und er war in Paderborn auch Professor für Moraltheologie. Er war auch derjenige, der als Seelsorger die Hexen, die der Hexerei angeklagt waren, auf ihrem letzten Weg begleitete. Und auf diese Weise von dem, was er hörte, sehr überzeugt war, dass die alle unschuldig waren. Und das hat ihm so viel zu schaffen gemacht, dass er sich entschloss, eine Streitschrift gegen die Hexenverfolgung zu verfassen. Das ist die Cautio Criminalis, die er ja als Jesuit nicht in Paderborn verlegen lassen konnte und gerade noch unter seinem Namen. Und da heißt es dann, ein frommer Dieb habe das Manuskript gestohlen, hat es nach Rinteln gebracht, da war damals auch Universität und es gab einen Verlag und da wurde die Streitschrift dann verlegt.
Das Buch erschien 1631, woraus man ersehen kann, dass in Westfalen die Menschen seit alters her wenig Sinn hatten für Folter, Mord und überhaupt extreme Verhaltensweisen. Im Rücken von Friedrich Spee steht ein graues Gebäude im langweiligen Stil der 60er Jahre mit einer prominenten Ecke.
An der Hausecke sehen wir ein Relief. Das Relief zeigt Männer beim Kartenspiel. Und es erinnert daran, dass 1652 an dieser Stelle eine Kneipe war und da wurde Karten gespielt. Es wurden für ein neu ausgedachtes Spiel Regeln erfunden und dann brauchte man noch eine Bezeichnung. Und die Bezeichnung war dann die Nummer des Hauses und das Haus hatte damals die Nummer 66. Und so kam es zum Kartenspiel 66, hier in Paderborn erfunden.
In dem Haus, in dem das Kartenspiel 66 erfunden wurde, sitzt heute die Bank für Kirche und Caritas. Diese Bank ist vor 25 Jahren ins Leben gerufen worden und sorgt für die finanzielle Basis kirchlicher und sozialer Werke. Dort gibt man nur ungern Erklärungen. Die Bank zieht es vor, verdeckt zu arbeiten. Paderborn ist katholisch. Man merkt es beim Gang durch die Stadt. Es gibt Kirchen zuhauf, die Glocken läuten und wo keine Kirchen sind, sind Geschäfte für den geistlichen Bedarf und Kreuze überall. Und dann wird auch gerne einmal ein wenig Orgelmusik durch die Gassen.
Die Bußdorfkirche ist der östliche Punkt des Kirchenkreuzes, der West-Ost-Achse des Kirchenkreuzes. Das ist jetzt ein etwas komplizierter Begriff, den ich einfach so sage. Gehen wir mal zurück. Im Jahre 1000 brannte Paderborn ab. Bischof Meinberg war der nächste Bischof hier in der Stadt, der die Idee hatte, das abgebrannte Paderborn wieder aufzubauen im Grundriss eines Kreuzes. Und das Kreuz sollte an seinen Eckpunkten gebildet sein aus Kirchen und im Schnittpunkt der Kreuzesarme sollte der Dom stehen.
Um das innere Zentrum von Paderborn ziehen sich zwar deutlich sichtbare Wallanlagen, aber so richtig abgeschottet ist die Stadt trotzdem nicht. Die Gesamthochschule sorgt dafür und auch die ortsansässige Computerfirma. Dadurch kommen immer wieder neue, andere Menschen in die Stadt. Seit den 80er Jahren dann gab es auch einen verstärkten Zuzug von Aussiedlern, darunter sehr viele Baptisten, die sich hier niedergelassen haben. Und außerdem hat die Stadt auch weiterhin eine britische Garnison. Zusammen mit Detmold leben hier etwa 10.500 Menschen und einer ihrer Vertreter, Ian Grant, kann mir Näheres darüber sagen. Ja, anderswo sind die Truppen abgezogen. Sie sind hier geblieben, weil...
Weil hier war vorher eine Garnisonstadt. Anfang der 90er Jahre, als wir reduziert haben, sind wir dann auf praktisch drei Garnisonen reduziert. Bergen-Höhne, Paderborn, Münster-Osnabrück mit Unterstützungstruppe in München-Gladbach. Hier für uns ist für unsere Division ein richtiger Platz, weil wir den Truppenübungsplatz Senne haben. Das ist ein uralter Übungsplatz, über 100 Jahre alt. Es war gegründet vom Kaiser Wilhelm. Und wir haben die Verantwortung dafür nach dem Zweiten Weltkrieg übernommen. Auf der Senne, auf dem Übungsplatz selbst, da gibt es Arten von Tieren und Pflanzen, das nirgendwo anders hier in Nordrhein-Westfalen gibt. Es ist unglaublich, dass das Militär und die Natur so zusammenleben können, aber das stimmt. Es ist, wie ich sagte, schwer zu fassen für einen Stadtmensch zum Beispiel, dass eine Stück Rehwild neben einer Panse leben kann. Die haben ihre eigenen Uhrzeiten. Die wissen, dass die Panse machen 16 Uhr zu, Feierabend, und dann kommt das Wild wieder.
Wir haben zu Beginn unserer Sendung den heiligen Liborius vorgestellt, den Schutzpatron der Erzdiözese und auch der Stadt Paderborn. Was wir aber verschwiegen haben, das ist, wofür er als Heiliger zuständig ist. Die Leute kommen und beten zu ihm in Fällen von Magen, Gallen, Nieren und Blasenleiden. Jetzt wird er eine Woche lang in dieser Stadt geehrt. Prozessionen und Wallfahrten gehören dazu. Aber bekanntermaßen funktioniert das ja nicht durchgängig, wenn nur Zeit fürs Beten angesetzt wird. Hier in Paderborn eben ist das Liburifest Jahr für Jahr rund um den Dom und nicht nur für fromme Pilger. Paul Stenner wird uns jetzt einen Eindruck davon vermitteln, was sich da draußen in Paderborns Straßen abspielt.
Wir sind hier auf dem Markt, also hier sehen wir vor mir sich den Topfmarkt mit Rostbratwurst, ein Fashionhaus, wo offensichtlich Mode zu holen ist. Neben mir steht Brigitte Lüsse und sie haben uns eine Biersuppe mitgebracht. Biersuppe, Frau Lüsse, ist ein westfälisches Gericht, haben Sie gesagt.
Ja, ist ein altes westfälisches Gericht. Ich kenne es schon von meiner Großmutter und die wurde im Sommer gekocht, ein bisschen gut gekühlt.
Also es schmeckt ein bisschen wie Vanillepudding, der etwas sauer ist. Ist das richtig?
Richtig, genau so ist es. Und wir Kinder waren immer froh, wir durften ein bisschen Bier trinken, wenn wir diese Suppe essen durften.
Das ist ja nun eine ziemlich schwere Angelegenheit, will ich mal sagen. Ist das so ein typisch westfälisches Essen, dass es eigentlich sehr schwer ist?
Doch ja, die Westfalen, denke ich, waren viel Bauersleute, haben sehr große körperliche Arbeit tun müssen. Aber es ist falsch, wenn man sagt, sie haben immer so schwer gegessen. Fleisch gab es die meiste Zeit nur am Sonntag. Und für den Vater, der halt schwer körperlich arbeiten musste, der bekam dann jeden Tag sein Stück Fleisch. Aber die übrigen Familienmitglieder haben auch sehr viel Gemüse und so etwas gegessen.
Aber die Tradition lebt noch, ne? Also wir mit unserem Team haben hier zweimal essen müssen und leiden immer noch darunter. Man bestellt einen Schnitzel, man bekommt zwei dafür. Und dazu liegen noch jede Menge Kartoffeln da drauf. Das ist für einen normalen Menschen, der sitzt, kaum zu bewältigen.
Ja, das ist so. Die Arbeit hat sich ja auch verändert. Wir haben heute sehr viel mehr sitzende Tätigkeiten. Und da muss man halt weniger zu lang oder einen Kinderteller essen. Aber die Westfalen kochen sehr traditionsbewusst, aber auch gesund, würde ich sagen. Kochen oft nach der Jahreszeit, was es gibt, einfach. Und wie gesagt, mit dem Fleisch, das ist eigentlich nicht so, wie das heute oft gemacht wird.
Sie haben noch ein zweites Gericht mitgebracht, Blindhuhn. Was ist Blindhuhn?
Das westfälische Blindhuhn, das ist ein ganz typisches Gericht, auch dieser Gegend. Und zwar ist das ein Bohnengericht. Das besteht aus 200 Gramm Trockenbohnen, die am Abend vorher eingeweicht werden. Aus 200 Gramm Schnittbohnen, also Stangenbohnen, die in kurze Stücke gebrochen werden. 500 Gramm durchwachsener Speck, da haben wir unseren Speck schon wieder. 300 Gramm Möhren, 300 Gramm Kartoffeln und dann 200 Gramm saure Äpfel und 200 Gramm Kochbirnen. Zwei Zwiebeln, ein wenig Butter, Salz, Pfeffer und etwas gehackte Petersilie. Und
da haben Sie gesagt, selbst die Birnen gehen schon auf Karl den Großen, den wir heute besonders hier im Programm haben, sozusagen, schon auf Karl den Großen zurück.
Ja, Karl der Große hat per Gesetz verfügt, was in seinen Pfalzen und Klöstern an Kräutern und Gemüsen angepflanzt werden sollten. Und er hat auch Kochäpfel und Äpfel zum Essen und auch Kochbirnen und Birnen zum Essen. Sogar die Sorten sind benannt worden, die angebaut werden mussten. Und da wir eben sehr behaftet sind mit Althergebrachten, was wir eben kennen, wird auch heute noch so gekocht.
Das wissen Sie, weil Sie Meisterin der Hauswirtschaft sind. Was ist eine Meisterin der Hauswirtschaft?
Eine Meisterin der Hauswirtschaft ist ein Meister, wie alle anderen Meister auch, eben nur für die Hauswirtschaft. Wir bilden Hauswirtschafterinnen aus, arbeiten in Großküchen, leiten Großküchen oder Jugendgruppen, Jugendherbergen und so weiter. Und wir beschäftigen uns sehr mit Ernährung, auch mit Vollwerternährung und so weiter. Und wir haben hier in Paderborn schon öfter für das Museum Kaiserpfalz mittelalterliche Essen gemacht und haben uns von daher sehr damit beschäftigt.
Also das Stichwort Vollwerternährung nochmal, die Biersuppe ist wirklich Vollwert. Und das war's von der Kirmes.
Wir lassen Paderborn jetzt feiern, unseren geschützten Platz mit hervorragendem Überblick im Café Bodemann im Diözesanmuseum verlassen wir. Und natürlich bedanken wir uns bei allen Beteiligten ganz herzlich. Wir von der Deutschlandrundfahrt, das waren Paul Stenner, Dorothea Westphal und am Mikrofon Barbara Walster. Ihnen allen wünsche ich ein schönes Wochenende und vielleicht schalten Sie ja am kommenden Samstag wieder ein. Nicht aus der Hölle, aber aus Hölle in Franken senden meine Kollegen dann.
Deutschlandradio Berlin.
SWR 2 Interview der Woche.
Heute mit Martin Salm, Leiter von Caritas International, zuständig für die Katastrophenhilfe im Kosovo. Herr Salm, wie beurteilen Sie denn den gegenwärtigen Stand der Hilfeleistung im Kosovo? Sind eigentlich genügend Helfer im Einsatz?
Also ich denke schon, dass jetzt sehr viele Helfer vor Ort sind. Es sind nicht so viele Organisationen wie in anderen Großkatastrophen, aber ich glaube schon, dass jetzt die wichtigsten Hilfsorganisationen vor Ort sind. Was mir größere Sorgen macht, sind die Rahmenbedingungen für das weitere Leben und für die Sicherheit der Menschen vor Ort.
Wie viele Organisationen und wie viele Helfer sind denn konkret im Einsatz?
Also die letzten Zahlen, die ich von unseren Leuten vor Ort gehört habe, sind, dass 41 Organisationen offiziell registriert sind. Aber eine sehr viel größere Zahl von Organisationen ist im Land, sucht sich ihr Arbeitsfeld und ist nicht in die Koordination eingebunden. Und damit fängt dann auch schon ein Problem an. Es ist gut, dass sich so viele engagieren, so viele Organisationen vor Ort sind, so viele Privatinitiative auch gezeigt wird jetzt für den Wiederaufbau im Kosovo. Aber es wäre wichtig, dass sich jeder einbringt in die Gesamtkoordination, damit auch wirklich alle Orte und alle Menschen gleichermaßen bedacht werden können.
Also ein Mangel an Koordination besteht auf jeden Fall?
Die Koordination ist in solchen Situationen immer schwierig und gerade am Anfang dauert das seine Zeit. Aber da muss noch einiges getan werden.
Warum ist die Koordination so schwierig? Gibt es eine Konkurrenz unter den Hilfswerken? Ein Helfer sagte mir, die Konkurrenz unter den Hilfswerken ist größer als in der Automobilbranche.
Das glaube ich nicht. Also wir haben doch alle ein Anliegen und sprechen uns unter uns auch sehr gut ab. Aber es gibt natürlich auch eine Konkurrenz, die wir ganz pragmatisch sehen. Aber wir sehen natürlich auch, dass gute Hilfe langfristige Hilfe sein muss. Und da wissen wir auch aus Erfahrung, dass langfristig nur eine relativ kleine Zahl von Helfern vor Ort ist. Die kennen wir, mit denen sprechen wir uns sehr gut ab.
Herr Sam, die Spendenbereitschaft der Deutschen war so groß wie nie zuvor. Besonders das Fernsehen leistete einen gewissen Beitrag zur Emotionalisierung der Bevölkerung. Allerdings konzentrierten die Fernsehstationen ihre Zusammenarbeit ja auf einige wenige Hilfswerke, deren Kontonummern sie dann auch einblendeten. Das führte dann dazu, dass vergleichsweise kleine Hilfsorganisationen wie Kap Anamur rund 56 Millionen Mark an Spenden überwiesen bekamen, das Diakonische Hilfswerk nur rund 34 Millionen und die Caritas rund 54 Millionen. Wäre es nicht sinnvoll, wenn das Fernsehen eine Kontonummer einblenden würde, wenn die Spenden in einen Topf flössen und dann je nach Projekt eingesetzt würden?
Das glaube ich nicht. Die Menschen, die uns unterstützen wollen, die wollen ihre Organisation, mit der sie zum Teil auch seit vielen Jahren verbunden sind, unterstützen. Die wollen keinen anonymen großen Topf, sondern die wollen genau wissen, wen sie unterstützen. Und die wissen oft auch, was sie von den einzelnen Organisationen erwarten können. Das Zweite, wenn es nur ein Konto gäbe, wäre eine Bürokratie notwendig, um die Projekte der einzelnen Hilfsorganisationen zu prüfen, Gelder auszuzahlen, Verwendungsnachweise wieder zu prüfen und so weiter. Das würde die Hilfe erschweren und verlangsamen.
Was ist denn jetzt das kurzfristige Ziel der Hilfe im Kosovo angesichts des Winters, der ja in 3-4 Monaten eintreten wird?
Das kurzfristige Ziel ist natürlich, so vielen Menschen wie möglich den Einzug in ihre Häuser wieder zu ermöglichen und also eine gute Unterbringung für den Winter zu ermöglichen. Das langfristige Ziel ist, ja, zum Frieden beizutragen im Kosovo und in der gesamten Region.
Sehen Sie denn eigentlich Möglichkeiten, Frieden zu schaffen? Ist nicht das vorherrschende Gefühl Rache, Vergeltung?
Das ist genau das Thema, mit dem wir uns vorrangig auseinandersetzen müssen. Wir gehen aber davon aus, dass das Wichtigste ist, auch um jetzt die Rachegefühle etwas zu relativieren, wieder den Menschen Rahmenbedingungen zu geben, damit eine neue Lebensperspektive ermöglicht wird. Eine Lebensperspektive für jeden, trotz allem, was die Menschen sich angetan haben und trotz allem Schrecklichen, was die Menschen erlebt haben. Wenn eine solche Lebensperspektive, wieder ein Ausblick in die Zukunft, wieder Arbeitsmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten für die Kinder, Sicherheit für die Familien, wenn das nicht hergestellt werden kann, dann muss man allerdings befürchten, dass die Rache das vorherrschende Thema wird und dass das Ethnische und vielleicht sogar das Clan-Denken, ja, in Zukunft das Leben im Kosovo und in der Region stärker bestimmen, noch stärker bestimmen wird als jetzt.
Aber wenn Sie die gegenwärtige Situation realistisch beurteilen, sehen Sie da überhaupt eine Chance, derzeit für Versöhnung, für Frieden werben zu können?
Also Versöhnung ist ein zu großes Wort in der jetzigen Situation. Aber die Hilfsorganisationen können ihren kleinen Beitrag dazu leisten, dass wieder eine positive Perspektive in das Leben kommt. Und wir können unseren Beitrag dazu leisten, dass Zeichen gesetzt werden, dass jeder Mensch, egal zu welcher Gruppe er gehört, ein Recht auf Leben, ein Recht auf Zukunft hat. Auch die Serben, natürlich auch die Roma, die eine sehr benachteiligte Minderheit zurzeit sind.
Glauben Sie, dass das Klima der Gewalt noch lange Zeit, noch eine längere Zeit, als wir uns vorstellen können, den Kosovo beherrschen und bestimmen wird?
Das befürchten wir. Die Erfahrungen der ersten Wochen waren überhaupt nicht ermutigend. Es sind, wie wir alle wissen, Zehntausende von Serben geflohen. Es hat Racheakte gegeben. Jede Nacht brennen Wohnungen immer noch. Jede Nacht werden Menschen aus den Wohnungen, aus den Apartments gezerrt. Es werden alte serbische Frauen erschlagen. Das sind schreckliche Ereignisse, die größte Unsicherheit und Angst bei den Verbliebenen schaffen. Auf der anderen Seite werden auch Zeichen in die andere Richtung gesetzt. Es ist ein kleines, ermutigendes Zeichen vielleicht, dass serbischen Flüchtlinge, die sich in einem Kloster zurückgezogen haben, auch von muslimischen Albanern Hilfe geleistet wird. Und solche Dinge unterstützen wir auch.
Ist im Kosovo die humanitäre Hilfe nicht an eine Grenze gelangt?
Ich glaube, dass die große Aufgabe der humanitären Hilfe immer ist, in Krisensituationen, wo niemand mehr einen Ausweg sieht, wieder Auswege, wieder Zukunftsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist auch die Aufgabe im Kosovo.
War die humanitäre Hilfe nicht zu sehr parteilich geprägt gegen die Serben?
Die humanitäre Hilfe war nicht parteilich geprägt. Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass es ein sehr großer Fehler sein kann, nur eine Seite zu sehen und sich nur auf eine Seite zu schlagen von der internationalen Politik. Und dasselbe gilt auch für die humanitären Helfer. Die Grundlage der Humanität ist, dass das menschliche Leben, der Wert jedes einzelnen Lebens gleich viel zählt. Das muss immer wieder beglaubigt werden durch das, was wir tun. Dadurch können wir auch einen Beitrag zum Ausgleich und zum Frieden leisten. Dort, wo das nicht geschehen ist, da würde ich allerdings sagen, dass die humanitäre Hilfe sich hat instrumentalisieren lassen und vielleicht auch den Boden verlassen hat, auf dem sie sich bewegen muss.
Humanitäre Hilfe hat sich instrumentalisieren lassen. Ist es nicht problematisch, wenn Länder, die gleichzeitig am Bombardement beteiligt sind, humanitäre Hilfe leisten?
Uns war es immer wichtig, pragmatisch vorzugehen. Wir sind oft gefragt worden, wie könnt ihr mit der Bundeswehr zusammenarbeiten, die ja gleichzeitig bombardiert. Die humanitären Helfer können nicht arbeiten ohne Pragmatismus. Man muss immer in unmöglich scheinenden Situationen arbeiten. Und deswegen haben wir auch die Hilfe der Militärs angeboten beim Aufbau der großen Flüchtlingslager. Kein anderer hätte das so schnell machen können. Die Menschen mussten untergebracht werden. Der zweite Grundsatz ist aber die Unabhängigkeit und die Neutralität der humanitären Hilfe. Wir haben es immer abgelehnt, unter der Führung, unter der Koordination von Militärs in den Flüchtlingslagern zu arbeiten. Wir haben immer darauf gedrängt, dass die Militärs sofort sich wieder zurückziehen aus den Flüchtlingslagern und unabhängigen Helfern das Feld überlassen. Nur so konnten wir frei sein, auch auf allen Seiten zu helfen. Und das haben wir getan. Wenn wir uns klar unter den Schirm der NATO mit unseren Hilfen in Mazedonien zum Beispiel gegeben hätten, dann hätten wir auf der anderen Seite nichts mehr tun können. Wir wären selbst von den Mazedoniern nicht mehr akzeptiert worden.
Ist denn die Lösung des Konflikts in Kosovo für Sie ein Modell, wie man Konflikte künftig lösen soll und kann?
Das ist eine Horrorvorstellung. Die Probleme der Welt, die an vielen Stellen viel schlimmer sind als auf dem Balkan, auf diese Weise lösen zu wollen. Stellen Sie sich das mal vor, wenn in Angola, wenn in Sudan, wenn in Sierra Leone, wenn in Indonesien in dieser Weise eingegriffen würde, wie das die NATO im Kosovo getan hat. Die Welt würde brennen. Man kann nur hoffen, dass man aus dieser Erfahrung auch den Schluss zieht, dass diese Mittel nicht geeignet sind zu wirklichen Problemlösungen.
Wir hören ja täglich, dass Menschen durch Minen, durch zurückgebliebene Bomben, sogenannte Clusterbomben, verletzt werden. Da scheint ja plötzlich das Militär nicht so schnell zu arbeiten, wie es sich auch die Hilfswerke wünschen und wie es auch für die Bevölkerung notwendig wäre. Woran liegt denn das?
Wir hören von unseren Leuten vor Ort, dass die Militärs zum Teil selbst diese Clusterbomben, die dort eingesetzt worden sind, verfluchen. Es liegen Tausende von Blindgängern im Kosovo herum, die können gar nicht schnell beseitigt werden. Es ist allerdings ein Skandal, dass die NATO im Vergleich zu dem, was dort jetzt herumliegt, kaum Kapazitäten hat, um schnell diese Blindgänger zu beseitigen und damit auch dazu beizutragen, dass die Menschen sich sicher bewegen können, dass Kinder diese Dinger nicht in die Hand bekommen. Es wird nach Schätzungen 3 bis 5 Jahre dauern, bis diese Blindgänger und natürlich auch die Minen, die an vielen Stellen immer noch vergraben sind, beseitigt werden können. Aber vergessen wir auch nicht die gleichen Probleme im Rest von Jugoslawien. Dort liegen diese Blindgänger auch herum.
Das kostet ja Geld, diese Minen zu räumen. Viel Geld. Scheitert es daran? Ich habe gehört, es gibt Spezialisten für Minenräumung, aber so ein Trupp kostet pro Tag 900 Mark etwa.
Das scheitert natürlich am Geld. Für den Krieg hat man unglaubliche Mittel eingesetzt. Für den Wiederaufbau und auch für die Minenräumung stehen vergleichbare Mittel nicht zur Verfügung.
Erwartet man auch von den Hilfsorganisationen, dass die dort tätig werden? Es gibt ja Hilfsorganisationen wie Kap Anamur, die in anderen Ländern auch Minen geräumt haben. Wäre das auch eine Aufgabe für ein Hilfswerk wie Caritas International?
Unmöglich. Also den Hilfsorganisationen die Minenräumung zuzuschieben, wäre eine absolute Überforderung. Also das würden wir nie akzeptieren. Das ist eine so große und logistisch so schwere Aufgabe, das kann von Hilfsorganisationen nicht angemessen geleistet werden. Wer das behauptet, betreibt Bauernfängerei.
Versagt denn hier an diesem Punkt konkret die europäische Politik, auch die NATO?
Das könnte man so sagen. Wir haben auch die Bundeswehr angesprochen, die in ihrem Gebiet gerade mal 3 Minensuchkommandos und Minenräumkommandos im Einsatz hat. Die Kapazitäten sind einfach viel zu gering. Das reicht gerade, um die eigene Sicherheit, also die Sicherheit der Bundeswehr sicherzustellen und die großen Straßen und öffentlichen Gebäude zu sichern. Mehr wird einfach nicht getan und das ist zu wenig.
Angesichts des Winters, der bevorstehenden Situation und dieses Szenario, was Sie gerade gezeichnet haben mit den vielen Minen, ist es denn da überhaupt denkbar, dass die Bevölkerung einigermaßen angemessen den Winter übersteht und dann auch im nächsten Frühjahr mit der Bestellung der Felder beginnen kann?
Also der Selbsthilfewillen, die Initiative der Leute ist einfach überwältigend. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass die Menschen so schnell und mit so viel Enthusiasmus zurückkehren. Ich denke, das ist die beste Voraussetzung für die Zukunft des Kosovo. Die Menschen haben jetzt schon angefangen, die Felder zu pflügen und das mit größtem Risiko. Bei diesem Selbsthilfewillen der Menschen setzen wir an. Darauf baut alles auf. Im Wiederaufbau der Häuser, aber auch im Bau, im Wiederaufbau sozialer Infrastruktur. Wir haben jetzt schon begonnen, Schulen wieder instand zu setzen und es gibt einen großen Enthusiasmus der Menschen, auch solche Einrichtungen zu betreiben, Verwaltung wieder aufzubauen, auch gerade soziale Dienste aufzubauen. Das ist jetzt natürlich ein Wettlauf mit der Zeit, so schnell wie möglich vor dem Winter möglichst viel zu schaffen. Das wird unvollständig sein, aber ich glaube, dass wenn sich die Rahmenbedingungen positiv entwickeln, die politischen Rahmenbedingungen, auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, das wird das Schwierigste sein, dann bin ich nicht allzu pessimistisch.
Ist die Bundesregierung stark genug engagiert?
Die Bundesregierung ist, glaube ich, sehr stark engagiert. Was mir Sorgen macht, ist eine gewisse Konkurrenz unter den westlichen Ländern um den Einfluss in der Region. Ich glaube, es wäre eine Illusion anzunehmen, dass unsere Regierung und unsere Regierungen in erster Linie an der humanitären Situation vor Ort interessiert sind. Dieser Krieg, auch wenn er unter humanitären Vorzeichen geführt wurde, war natürlich auch eine Machtauseinandersetzung, eine Auseinandersetzung um den Einfluss in der Region. Es ist auch unsere Rolle, darauf weisen wir immerhin, dass jetzt auch die Mittel bereitgestellt werden müssen, um den Menschen eine Perspektive zu geben, die Menschen dort in den Mittelpunkt zu stellen. Da muss sicher noch mehr getan werden.
Das war das Interview der Woche. Jürgen Hören sprach mit Martin Salm, Leiter von Caritas International, zuständig für die Katastrophenhilfe im Kosovo.
SWR 2 Nachrichten.
Es ist 13 Uhr, Pristina. Die Kosovo-Friedenstruppe hat mit einer groß angelegten Suche nach den Mördern begonnen, die am vergangenen Freitag in Gratko 14 Serben erschossen haben. Das erklärte KFOR-Kommandeur Jackson. Er bestätigte, dass die Serben für ihre Feldarbeit einen Schutz durch die KFOR-Truppen angefordert haben. Allerdings sei ihnen die Patrouille erst für den Samstag zugesagt worden. Die Serben hätten sich dann aber entschlossen, bereits am Freitag ihre Felder zu bestellen. Aus Angst vor weiteren Übergriffen wollen die noch in Gratko lebenden Serben ihre Frauen und Kinder in ein russisches KFOR-Lager bringen.